Deutschlandfunk, Information und Musik.
Der zwischenstaatliche Weltklimarat, das konnten wir letzte Woche hören, ruft zu Umdenken in der Landwirtschaft und im Konsum, sprich im Umgang mit Nahrungsmitteln auf. Und auch die Bundesumweltministerin Svenja Schulze sagte, Klimaschutz ist eine Existenzfrage. Auch der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat längst erkannt, Grün, das kommt beim Wähler an. Klimaziele ins Grundgesetz, Bienen retten und Bahntickets verbilligen, schlägt er vor. Bildmächtig stellt er sich an Autobahn oder Ackerränder, verteilt Saatgut für Blühstreifen. Bienen würden Söder wählen. Ein Gesetz für Artenvielfalt, das gibt's in Bayern schon. Kurz, auch im blau-weißen Musterfreistaat ist alles grün. Sprache, Themen auftreten. Mit dem Münchner Soziologieprofessor Armin Nasseh habe ich darüber gesprochen. Er hat im Frühjahr ein Kursbuch zum Thema vorgelegt. Grün, das soll ja inzwischen alles sein. Die Lungen der Städte, die Technologie, grün ist die Hoffnung und Grünkost soll ja auch nicht verachtet werden. Also will alles und soll alles grün sein? Gibt es eine grünkulturelle Hegemonie?
Naja, ob das hegemonial ist, das ist die Frage. Aber was es natürlich stets gibt, das sind, ja, man kann das eigentlich sehr unakademisch die Themen der Zeit nennen. Also wenn man das vielleicht im Moment ein bisschen vergleicht mit dem Beginn der 1970er Jahre, dann war damals das Thema der Zeit die soziale Ungleichheit und der soziale Aufstieg. Egal, was in der Gesellschaft diskutiert wurde, wurde es im Hinblick auf diese Frage diskutiert. Heute muss man sagen, ist es tatsächlich das, was wir mit grünen Themen verbinden. Also Umwelt, Ökologie, Energie. Energiewirtschaft und all diese Dinge. Das gibt einfach Themen, an denen man nicht vorbeikommt und die unterschiedlichen Akteure nehmen das dann auf ihre Weise natürlich auf.
Nicht nur die ostdeutschen Ministerpräsidenten, also Herr Kretschmer oder Herr Woidke, sagen, naja, die Bayern haben es leicht, die haben keinen Bergbau, den sie abwickeln müssen, so wie wir. Und dann kommt noch was hinzu, die Ostdeutschen lassen sich ungerne sagen, dass sie jetzt gendergerecht reden sollen, identitätspolitisch und divers denken sollen und vegan sich ernähren sollen. Ich übertreibe bewusst ein bisschen, aber dieses universalistisch-kosmopolitische Weltbürgerbild der akademischen Eliten, das ist ja nicht für jeden was.
Nein, das ist nicht für jeden was. Und da erleben wir natürlich, dass es ja offensichtlich auch schwierig ist, mit diesen Themen tatsächlich in die Breite in der Gesellschaft zu gehen. Wir können ja nicht daran vorbeigucken, dass es zurzeit durchaus einen Kulturkampf gibt zwischen denen, die man, naja, vielleicht die großstädtischen Eliten, die gebildeten großstädtischen Eliten nennen mag. Die anderen sind jetzt nicht weniger gebildet, aber es ist sozusagen vielleicht eine andere Lebensform. Das erleben wir zurzeit. Man muss vielleicht sagen, dass das Ökologiethema vielleicht ein Querschnittsthema dazu ist. Das ist ja eines, das offenbar in den unterschiedlichen politischen Lagen im Moment tatsächlich ankommt. Deshalb ist es auch das dominante Thema. Was Sie das Identitätspolitische nennen, ist ja interessanterweise so, dass man diese Form ja auf beiden Seiten findet. Also auf der einen Seite gewissermaßen das Universalistische, auf der anderen Seite, ja, man kann fast sagen, das Beharren auf dem eigenen. Und das ist ja nur ein Hinweis darauf, dass all diese Themen in einer Gesellschaft funktionieren müssen, die nach ihren eigenen Regeln funktioniert. Und deshalb ist der Konflikt auch so aufgebaut.
Im Frühjahr haben Sie ein ganzes Themenheft zum Thema Grün vorgelegt und Wert darauf gelegt in Ihrem Herausgeberbeitrag, dass das grüne Konzept durchaus nicht identisch ist mit der politischen Partei. Das ist eher ein Lebenskonzept.
Ja, das ist in der Tat ein Lebenskonzept. Vielleicht kann man das sagen, dass es so etwas Ähnliches wie pluralistische Form von Urbanität ist. Und diese grüne Form, wenn man das mal tatsächlich so nennen wollte, die finden Sie, wenn Sie das in politischen Kodierungen sich angucken, tatsächlich quer zu den politischen Lagern. Also Sie finden diese Frage sowohl in der Union als auch bei Sozialdemokraten und natürlich auch bei denen, die mit Pluralismus eigentlich bessere Erfahrungen gemacht haben, dass wir zurzeit durchaus ein Gefälle auch haben zwischen Ost- und Westdeutschland, was die Erfahrung mit Pluralismus angeht. Vielleicht ist eine Generation wirklich zu wenig, um damit tatsächlich die Erfahrungen zu machen, die es im Westen tatsächlich dazu gibt. Es tut mir sehr leid, dass ich diese Unterscheidung verwende, aber leider Gottes stellt sie sich ja als solche zum Teil wenigstens dar. Aber es ist eben eine noch kompliziertere Unterscheidung, wo man sagen muss, dass diese universalistische Seite sehr stark grün kodiert ist. Es ist ja ganz interessant, dass diejenigen, die man Rechtspopulisten nennt, das ist ein schwieriger Begriff, aber nehmen wir ihn mal, nicht so sehr hassen wie die Grünen. Und das muss man sich tatsächlich auch erstmal erarbeiten. Und sie hassen nicht nur die Grünen, sondern auch das Grüne. Für Angela Merkel ist für die Leute sozusagen die Anführerin des Grünen und der Grünen, wenn man so will. Und das ist eine Linie, bei der man feststellen kann, dass das Grüne eigentlich mehr eine Chiffre für Pluralität ist, als so etwas wie ein Konzept, das mit Ökologie in erster Linie zu tun hat.
Sie empfehlen ja sowas wie den Ausstieg aus Systemlogiken der Volksparteien, also vielleicht problemorientierte Bündnisse auf Zeit. Sie haben eine Formulierung, die mir gut gefällt, die lese ich hin und wieder mal mit ungefähr diesen Worten. Wir müssen die Probleme mit den Bordmitteln dieser Gesellschaft lösen. Ist das so richtig wiedergegeben?
Ja, das ist genauso richtig wiedergegeben. Vielleicht, wenn man sich in die Geschichte der sehr erfolgreichen deutschen Volksparteien Union und Sozialdemokratie mal hineinbegibt, wird man ja feststellen, dass es beiden eigentlich gelungen ist, je für sich nicht nur ein bestimmtes Milieu anzusprechen, sondern zum Beispiel je für sich auch so etwas wie eine, ja, Harmonisierung ist falsch, aber zumindest ein Dialog, könnte man sagen, zwischen dem ökonomischen, dem politischen, dem wissenschaftlichen, dem religiösen, also diesen unterschiedlichen Systemlogiken tatsächlich zu formulieren und damit in einen politischen Streit zu treten, der ja durchaus sehr produktiv war. Heute haben wir eigentlich nicht mehr so eindeutige politische Kräfte, die in der Lage sind, diese unterschiedlichen Systemlogiken aufeinander zu beziehen. Und ich denke schon, dass womöglich, da geht es jetzt nicht nur um das Grüne, sondern vielleicht auch um die Grünen, dass die das Milieu sind, das vielleicht am stärksten in der Lage sein könnte, heute diesen großen Schnitt zwischen Ökonomie und Politik, vielleicht auch unter Beteiligung wissenschaftlichen Wissens, auf eine neue Formel zu bringen und ein politischer Akteur zu werden, der in der Lage ist, dieses Grundproblem moderner Gesellschaften, nämlich mit der inneren Differenziertheit umzugehen, aufzunehmen. Also es geht gar nicht darum zu sagen, dass die Volksparteien jetzt verschwunden sind und es keine mehr geben kann. Vielleicht müsste man heute die Problemlagen, die früher die Volksparteien sehr erfolgreich gemacht hat, für eine neuere Zeit viel genauer zu bestimmen. Und die Grünen sind ja durchaus eine Erfolgsgeschichte in einer Generation, sozusagen über ein Thema in verschiedene Milieus der Gesellschaft hineingehen zu können. Das ist doch eine ganz interessante Form.
Ein Veggie-Day ist eine Nummer zu viel, das ist vielleicht zu grün, aber ohne Grün, das zeigt das Beispiel Markus Söder in Bayern, geht's auch nicht.
Nee, und der Veggie-Day, das wird den armen Leuten natürlich jetzt immer aufs Butterbrot geschmiert, womit wir ja mitten im Bilde wären. Aber das ist sozusagen natürlich vielleicht so eine alte linke Form auch des Grünen gewesen, die Dinge tatsächlich über klare Verbote und Regeln zu regeln. Aber inzwischen müsste man vielleicht darüber nachdenken, ob diese Formen nicht auch mit liberaleren Mitteln möglich sind. Also es scheint schon so ein Interesse in der Gesellschaft zu geben, dass man sozusagen nicht mehr die alten Geschichten nur gehört, was konservativ und sozialdemokratisch bedeutet, sondern tatsächlich lösungsorientiert sich zu fragen, wir haben ja doch ein paar Probleme in der Gesellschaft, Identitätsprobleme, Migrationsprobleme, das Klimawandelproblem, das Ökologieproblem, das Energieproblem, dass man da womöglich neue Koalitionen bilden muss. Und damit meine ich jetzt nicht nur Parteikoalitionen, sondern Koalitionen verschiedener Milieus. Wenn ich sehe, dass Ministerpräsident Söder zurzeit das grüne Thema entdeckt, kann man natürlich hingehen und sagen, das ist reine Strategie, aber alle Politik ist reine Strategie. Aber es ist durchaus auch der Versuch zu sehen, naja, auch ein Konservativer muss sich heute zu diesem Thema verhalten. Und wenn man sich dazu intelligent verhält, dann können tatsächlich womöglich neue Sichtachsen entstehen.
Ich würde gerne nochmal dem Soziologen in Ihnen zum Klingen bringen, wenn ich mir so Fridays for Future angucke, Großbewegungen, die sind ja nie ganz frei von dem, ich blase die Backen auf, was ich jetzt mal so eschatologisch nenne. Also ein gewisses Heilsversprechen geht immer damit einher, Befreiung vom Sündenfall, der dritte Weg, der Weg ins Heil. Ist das auch so ein bisschen vielleicht eine Beruhigungsformel, weil sie eine Nummer zu groß ist? Also die Klimaziele werden gerne unterschrieben, nur der Weg dahin ist kleinteilig und mit Problemlösungsschritten behaftet. Das ist oft die Mühsal der Ebene.
Ja, dem Soziologen bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als genau darauf hinzuweisen, dass natürlich Protestbewegungen mit ihren zum Teil eschatologischen Formulierungen, was wir übrigens aus der Vergangenheit auch schon kennen, denken Sie an die Diskussion über den Kalten Krieg, denken Sie an die 70er und 80er Jahre, als wir dachten, dass die Jahrtausendwende nicht erlebt werden kann aufgrund von ökologischen Problemen, denken Sie an das Waldsterben und all diese Dinge, dass sozusagen diese geradezu eschatologischen Formen natürlich große Aufmerksamkeit erzeugen, aber die Ebenen des Kleinarbeitens durch politische, administrative, zum Teil wissenschaftliche, zum Teil technische und unternehmerische Formen natürlich, man kann sagen, nicht so sexy ist. Ja? Also das Eschatologische sexy zu nennen, ist vielleicht eine komische Form, aber das hat ja durchaus was, dass man über die große Bedrohung natürlich größere Sätze sagen kann, als über die Frage, lässt sich etwas über eine CO2-Steuer regeln, welche Anreize muss man hier setzen, welche Milieus muss man womöglich ansprechen, dass sie nicht denken, dass das Ökologiethema ihnen etwas von ihrer Lebensform grundlegend wegnimmt. Also das ist eigentlich immer so gewesen, dass die großen Sätze viel einfacher sind als das Kleinarbeiten, aber die großen Sätze natürlich besser zu hören sind.
Wer die soziale Frage bei der Klimafrage vergisst, macht einen Fehler.
Wenn ich meine eigene Formel nehme, dass man eigentlich die Probleme nur mit den Mitteln der eigenen Gesellschaft lösen kann, dann stellen sich viele Fragen. Die soziale Frage ist tatsächlich eine, also eine CO2-Abgabe für Endverbraucher zu machen, gleichzeitig einen sozialen Ausgleich zu ermöglichen, ist in sich schon ein bisschen paradox, weil das Verhalten sich natürlich nur dann ändert, wenn es am Ende auch die Leute etwas kostet. Wenn es sie nichts kostet, wird es nicht allzu viel nützen, wobei man sagen muss, dass diejenigen, die am unteren Ende der Lohnskala sind, am wenigsten CO2 produzieren. Oder die Hinweise darauf, dass manche ökologische Technik, wenn man es genau nimmt, nicht so ökologisch ist. Denken Sie zum Beispiel an die E-Mobilität zurzeit noch, wenn sie aus Kohle gewonnen wird, die Energie. Dann haben wir mit Paradoxien zu tun und das ist das, was ich mit dem Kleinarbeiten tatsächlich meine. Also diese Gesellschaft produziert eigentlich immer Paradoxien. Ein wichtiger Punkt wird übrigens oft vergessen. Wir werden das Klimawandelproblem nur dann lösen, wenn wir politische Formeln finden, mit denen wir auch gewählt werden können. Also wir tun immer so, als gäbe es nur den Sachaspekt im Politischen. Es muss ja auch einen Aspekt geben, mit dem die Leute gewählt werden können. Das heißt, man muss eigentlich Bevölkerungen nicht nur überzeugen, sondern man muss überzeugende Mittel finden, bei den nächsten Wahlen damit bestehen zu können. Aus dieser Paradox würde ich das nicht nennen, aber zumindest intern ein bisschen widersprüchlichen Form der Demokratie kommen wir nicht raus. Aber die Demokratie sozusagen zu beschädigen für dem Thema, das wäre noch katastrophaler als bei den Klimafragen womöglich ein paar Jahre länger zu brauchen.
Das sagte Soziologe Armin Nassehi.